Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Das passt auch, das klingt so ein bisschen rein in das Thema der Predigt heute. Wir haben ein neues Jahr und so wie jedes Jahr gibt es auch für dieses Jahr eine Jahreslosung. Wir haben gestern über die Jahreslosung nochmal ein bisschen nachgedacht vom letzten Jahr, wo es steht, ich will euch trösten, wie eine Mutter seine Kinder tröstet. Und es gibt für dieses Jahr auch eine Jahreslosung und ich möchte ein bisschen auf diese Jahreslosung eingehen. Ich habe das schon im Gemeindebrief auch formuliert, wer das gesehen hat, wer das gelesen hat. Und möchte einige dieser Gedanken etwas vertiefen noch, aufgreifen und dann ein bisschen was Neues probieren. Weil wir haben heute einen besonderen Rahmen und ich dachte, das wäre eine Möglichkeit, auch vielleicht etwas anderes zu probieren. Losungen. Menschen haben da unterschiedlichen Zugang zu diesen Losungen aus den Herrenhuter Losungen zum Beispiel, die Jahreslosung. Losungen sind wie Streichhölzer. Ein Streichholz kann etwas sehr Positives sein. Es kann eine wärmende und lichtgebende Flamme entzünden. Es kann ein Lagerfeuer entzünden. Es kann Wärme und Licht geben, wenn man es richtig einsetzt. An einem Streichholz kann man sich aber auch ganz schön böse verbrennen, wenn man es nämlich falsch benutzt. Und so ist das ein bisschen auch mit Losungen. Losungen sind ja in der Regel einzelne Verse, manchmal sogar wie in diesem Fall nur Teile von Versen, die eben nicht komplett zitiert werden. Und sie werden herausgerissen aus ihrem Zusammenhang. Und sie können trotzdem eine Macht entfalten, sie können uns hineinreden ins Herz, also Gott kann dadurch zu uns sprechen. Aber die Bibel ist so nicht geschrieben worden. Sie ist nicht dafür gedacht, zerpflückt gelesen zu werden. Die Bibel ist als ein Ganzes formuliert. Die Bibel erzählt ihre Geschichte in großen Zusammenhängen, in Büchern, in Sammlungen von Büchern, in der ganzen Schrift. Eine große Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und wenn man jetzt anfängt, einzelne Sachen daraus zu picken, und es ist immer schwierig, dann manchmal 5 Kapitel irgendwo abzudrucken auf einer Postkarte, deshalb greift man dann einzelne Verse raus, die ja auch eine Aussage haben. Aber wir stehen in der Gefahr, die Verse anders zu verstehen, als sie gedacht worden sind, wenn wir sie ohne ihren Zusammenhang betrachten. Und deshalb wollen wir heute die Jahreslosung in ihrem großen Zusammenhang ein bisschen betrachten. Aber vor allem in dem größten Zusammenhang, den man sich denken kann, nämlich nicht nur im biblischen, sondern im Zusammenhang meines Herzens, im Zusammenhang meines Lebens. Was spricht das in mein Leben hinein? Was passiert und was sollte passieren durch das, was dort gesagt wird? Hier sehen wir die Jahreslosung aus Hesekiel 36, Vers 26. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich habe mal ein paar Quizbilder mitgebracht, um zu verdeutlichen, was passieren kann, wenn wir Sachen aus ihrem Kontext herausreißen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr versucht zu raten, was ihr da seht. Wer hat eine Idee? Was ist das? Teppich, okay. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Eine Mauer? Pullover, okay. Wisst ihr, was das ist? Buchseiten. Ganz, ganz stark vergrößerte Buchseiten. Kommt man nicht drauf, wenn man nicht den großen Zusammenhang hat. Noch ein anderes Rätsel. Was ist das? Haare, okay. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Jetzt seid ihr schon vorsichtiger. Ich verrate euch, das ist was für Ostfriesen. Teebeutel, genau. So sieht ein Teebeutel aus, wenn man ihn stark vergrößert. Auch wieder nicht zu erraten, wenn man den Kontext nicht hat. Wenn man nicht weiß, wozu es gehört. Und so ist es auch in der Bibel. Es ist wichtig, dass wir alle Verse in ihrem Zusammenhang anschauen. Und ich weiß, dass das Arbeit bedeutet. Gerade im Alten Testament, deshalb beschäftigen sich viele Gläubige gar nicht mit dem Alten Testament, weil da muss man ja 20 Seiten lesen, um zu verstehen, was hier überhaupt erzählt wird. Das sind Geschichten, ganze echte Geschichten, die dort erzählt werden. Es ist Arbeit, die Bibel so zu lesen, wie sie gelesen werden möchte. Aber es ist auch Lohn dabei. Es ist etwas, was Gutes, was dabei herauskommt, wenn wir uns darauf einlassen. Und die Wahrheit der Bibel sollte es uns wert sein, dass wir uns damit beschäftigen. Das wollen wir tun heute und wir wollen es tun in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir damit anfangen, mit dem Philipperbrief zu arbeiten. Das schon mal als kleine Vorschau auf die nächsten Sonntage. Wir werden durch den ganzen Philipperbrief durchgehen und ihn uns im gesamten Zusammenhang betrachten. Jeden Abschnitt, aber dann immer im großen Ganzen. Ich möchte euch dazu einladen, wirklich dabei zu sein bei diesem Weg durch den Philipperbrief hindurch. Aber heute sind wir hier in der Jahreslosung aus Hesekiel 36. Ich hatte schon erwähnt, im Gemeindebrief habe ich ein bisschen was dazu schon gesagt gehabt, zu der Jahreslosung. Und ich möchte diese groben Gedanken noch einmal ein bisschen zusammenfassen. Aber wie gesagt, ich möchte auch vor allem darauf eingehen, was diese Jahreslosung für uns, für unseren Alltag zu sagen hat. Wie wir mit der Herausforderung dieser Jahreslosung umgehen können. Und was wir vielleicht auch als Herausforderung, als Idee, als Gedanken für uns und den Alltag mitnehmen können. Die Jahreslosung spricht davon, dass Gott uns ein neues Herz geben wird. Das ist eine Zusage, ein festes Versprechen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Da fängt es aber schon an, denn das ist nur eine Hälfte des Verses und die zweite Hälfte fehlt. Und ich möchte den Vers komplett lesen, wie wir ihn in der Bibel finden. Denn da steht, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Denn wenn von einem neuen Herzen und einem neuen Geist die Rede ist, was bedeutet das? Das bedeutet, dass etwas Altes da gewesen sein muss. Dass etwas vorher da gewesen sein muss, was ersetzt wird durch etwas Neues. So wie wir alte Schuhe gegen neue Schuhe ersetzen. So wie wir alte Holzfassaden gegen neue Holzfassaden ersetzen, wenn sie morsch werden. So wie wir alte welke Blumen gegen neue Blumen ersetzen. Alt gegen neu. Das ist das, was Gott hier macht. Und das wird deutlich, wenn wir uns den ganzen Vers anschauen. Es ist von einem neuen Herz die Rede. Und da muss etwas Altes weggehen. Das Alte, was hier weggeht, das ist das Herz aus Stein. Dieser Vers beschreibt ein Problem. Und er beschreibt eine Lösung. Und wir müssen erstmal das Problem verstehen, damit wir die Tiefe der Lösung verstehen. Damit wir diese Lösung wirklich auch als Lösung ansehen. Wenn ich kein Problem habe, brauche ich keine Lösung. Aber wenn ich das Problem erkenne, dann verstehe ich die Lösung und verstehe die Tiefe dieser Lösung. Das Erste, was wir im gesamten Zusammenhang sehen müssen aus Hesekiel 36 ist, der Text redet nicht über dich und mich. Vielleicht ist das eine Enttäuschung für dich. Das ist eben eine Schwierigkeit, wenn wir solche Verse aus dem Zusammenhang reißen. Ein anderer bekannter Vers ist, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und denken wir, oh Gott hat mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Das, als wäre der Vers das, was dort ausgesagt wird. Aber auch dieser Vers redet über Israel. Dass Gott Israel beim Namen gerufen hat und es herausgelöst hat aus den Völkern. Wir müssen den Zusammenhang erst verstehen. Und durcharbeiten. Und dann können wir verstehen, was das mit mir zu tun hat. Und auch dieser Vers ist an Israel gerichtet. Aber wie wir sehen werden, hat er auch etwas mit mir ganz konkret zu tun. Und da möchten wir uns ein bisschen hinarbeiten. Das Herz des Volkes war aus Stein. Darüber redet Gott hier. Da ist ein Volk, das er erlöst hat. Ein Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hat. Ein Volk, mit dem er wunderbare Dinge erlebt hat. Dass er wunderbare Dinge hat sehen lassen. Ein Volk, das ein Licht sein sollte für alle anderen Völker auf dieser Welt. Ein Volk, zu dem alle anderen Menschen hingehen sollten, um im Tempel zu Gott zu beten. Das Volk, das das Wort Gottes hatte und die Erkenntnis von Gott. Dieses Volk hat ein Herz aus Stein, sagt Gott hier. Und wenn wir uns den ganzen Kapitel 36 durchlesen, erkennen wir, dass das Volk wirklich ein Problem hatte. Das Volk war geprägt von Ungehorsam. Von Anfang an. Aber es ist immer schlimmer geworden. Es hat nicht das getan, was Gott ihm gesagt hat. Obwohl es genau wusste, was gut und richtig ist. Gott hatte es offenbart. Das Volk hat sich immer wieder von Gott abgewendet. Gott hat es befreit und es hat sich abgewendet. Angefangen mit dem goldenen Kalb auf dem Berg Sinai. Kurz nachdem es herausgeführt worden ist, durch das geteilte Meer hindurch, hat das Volk schon wieder angefangen, eigene Wege zu gehen im Ungehorsam, im Unglauben. Es ist ungehorsam gewesen und es hat sich immer wieder von Gott abgewendet. Es hat nicht auf Gott gehört. Und damit ist, das ist das Herz aus Stein. Ein Stein, das nicht offen ist für das Reden Gottes. Ein Herz, das nicht auf das hören möchte, was Gott Gutes einem weitergeben möchte. Ein Herz, das seine eigenen Wege, die eigenen selbstsüchtigen Wege gehen möchte. Das Volk hatte ein hartes Herz. Es hat sich nicht korrigieren lassen. Und das hat das Volk in den Untergang geführt. Schon am Anfang hat Gott diese Aussicht gegeben. Er sagte, wenn ihr mir untreu werdet, dann werde ich euch aus eurem eigenen Land vertreiben. Und Gott hat es wahr gemacht. Er hat immer wieder zur Umkehr gerufen, aber irgendwann hat das Volk es übertrieben und Gott hat wahr gemacht, was er versprochen hatte. Er hat das Volk aus seinem Land herausgeführt und hat das Land wüst und leer zurückgelassen. Und die Menschen mussten ins Exil, 70 Jahre lang. Eine ganze zwei, drei Generationen, die ihr eigenes Volk nicht mehr, ihr eigenes Land nicht mehr sehen konnten. Sie mussten unter Fremdherrschaft, sie mussten in die Unterdrückung, sie waren wieder Sklaven, obwohl Gott sie doch aus der Sklaverei geführt hat. Das Volk wollte Gott nicht dienen, aber anstatt Freiheit zu haben, musste es jetzt fremden Herren dienen. So wie Luther gesagt hat, wir müssen immer einem Herren dienen. Wir werden immer geritten, ob von Gott oder vom Teufel. Wir werden immer geritten. Das Volk musste das erleben. Es gibt keine Freiheit in der Selbstbestimmung, sondern es gibt immer nur Fremdherrschaft. Und die Frage ist, wem dienen wir? Jetzt gab es aber für Gott ein Problem damit, dass er das Volk ins Exil geschickt hat. Denn es ist ja sein Volk. Über diesem Volk steht sein Name. Er hat sich an dieses Volk gebunden. Und jetzt fällt alles, was mit diesem Volk geschieht, auf ihn zurück. Und wir finden hier in diesem 36. Kapitel eine unfassbare Aussage. Und ich möchte sie euch vorlesen, die Verse 20 bis 23 sind das. Gott spricht dort. So kamen sie zu den Völkern, ins Exil. Aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und mussten doch aus ihrem Land fortziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, denn das Haus Israels entheiligte unter den Völkern, wohin sie auch kamen. Darum sollst du, Hesekiel, zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Und später, nachdem er über das neue Herz redet, lesen wir 12, 13, 14 Mal die Aussage, ich, 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 ich. Gott redet davon, dass er das tun wird. Und er macht deutlich, wieso. Um seines heiligen Namens willen. Gott ist besorgt um seinen Ruf. Er hat einen Ruf zu verlieren. Wenn ein Mensch so etwas gesagt hätte, wie das, was wir gerade gelesen haben, würden wir zu Recht denken, der ist doch total arrogant und überheblich. Was fällt dem ein? Was bildet der sich ein? Aber was bedeutet es eigentlich, überheblich zu sein? Wann ist jemand überheblich? Überheblich zu sein bedeutet, sich unberechtigterweise über andere zu erheben. Sich wichtiger zu halten als die anderen, ohne dass wir wirklich Grund dazu hätten. Trifft das auf Gott zu? Gott kann nicht überheblich sein. Denn Gott hat das ganze Universum erschaffen für seine eigene Ehre. Das hat er von Anfang an deutlich gemacht. Das alles, was ich hier mache, geschieht, damit meine Größe sichtbar wird. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Der einzige Zweck, wieso es diese Welt gibt, der einzige Zweck, wieso es all die Lebewesen gibt, die wir sehen, der einzige Zweck, wieso es dich gibt, ist, dass wir Gott die Ehre geben. Dass wir ihm widerspiegeln, wer er wirklich ist. Und dass man an uns, unserem Leben, dass man an der Natur, am ganzen Universum, an der Größe dieses Universums eine Vorstellung davon bekommt, mit wem wir es hier zu tun haben. Über Menschen, die sich über andere erheben, sagen wir, der hält sich wohl für den Mittelpunkt der ganzen Welt. Kennt ihr so Leute? Die denken, alles dreht sich nur um sie. Der hält sich wohl für den Mittelpunkt der ganzen Welt. Genau das tut Gott. Er hält sich wirklich für den Mittelpunkt der ganzen Welt, weil er es ist. Weil Gott der Mittelpunkt der ganzen Welt ist. Und wir sind es nicht. Das mag für manche eine Enttäuschung sein, die sich gern selbst in den Mittelpunkt stellen würden, ihres eigenen Lebens und das Leben vielleicht der anderen. Gott ist die Sonne, um die unser Leben kreisen sollte. Gott ist die Sonne, um die das ganze Volk Israel hätte kreisen sollen. Dieses Volk hat es nicht getan. Das Volk hat sich andere Sonnen gesucht, andere Götter und Herren. Dieses Volk ist eigene Wege gegangen, wie ein Planet, der seine Umlaufbahn verlässt und versucht, anderen Sternen nachzufolgen und am Ende nur in der Dunkelheit des Universums umherirrt, ohne Ziel und Sinn. Das ist dem Volk passiert. Wenn hier aber das ganze Volk angesprochen wird, so ist doch klar, dass das ganze Volk sich aus einzelnen Menschen zusammensetzt. Und eine Gemeinschaft von Menschen wird sich immer so entwickeln, wie die einzelnen Personen sich entwickeln. Wir reden manchmal so von diesen abstrakten Größen. Die Welt, das Volk, die Gemeinschaft, die Stadt, die Familie, die Gemeinde. Und wie schlimm es um die Familie bestellt ist oder um die Gemeinde oder um das Volk. Oder wie gut, wie sich alles verändert hat in unserem Volk und in der Welt, in unserer Familie oder nicht genug verändert hat. Wie mal etwas passieren müsste in diesem Land oder in unserer Gemeinde oder in unserer Familie oder wie alles besser bleiben sollte, wie es ist. Was wir aber häufig ausblenden, ist die Welt, das Volk, die Gemeinde, die Familie. Wie es darum bestellt ist, wird davon entschieden, wie jede einzelne Person dieser Gruppe sich daran beteiligt. Soll sich die Familie ändern, beginnt das bei jeder einzelnen Person. Soll das Volk sich ändern, beginnt das bei jeder einzelnen Person. Soll die Gemeinde sich verändern, beginnt das bei jeder einzelnen Person. Und meistens bin ich selbst Teil dieser Gruppe, über die ich rede. Teil der Gemeinde, Teil der Familie, die mich so beschäftigt, Teil des Volkes, Teil dieser Welt. Und wenn ich dann also so rede, das müsste passieren oder das sollte nicht passieren, diese Sache an der Gruppe sollte sich ändern oder jene, meine ich am Ende in Wirklichkeit, ohne dass ich es verstanden habe, ich muss mich ändern. In mir muss das passieren. An mir liegt es, wie sich die Gruppe verändert. Nicht alleine an mir, aber auch an mir. Ich bin hier gemeint. Also wenn ich über die Gruppe rede, rede ich über mich selbst. Die Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich reagiere, wie ich handle, wie ich mit anderen, wie ich mit mir selbst umgehe und so weiter. Und wenn wir das noch kürzer zusammenfassen, sagen wir, mein Herz muss sich ändern. Denn das Herz ist biblisch gesehen das Zentrum dessen, was ich als Person bin. Mein Denken und Fühlen, mein Handeln, alles das ist biblisch gesehen im Herzen verankert. Das Herz ist, wer ich als Person bin. Und damit sind wir bei diesem Text, der vor 2500 Jahren von Gott gesprochen worden ist. Und er landet direkt bei uns hier im Jahr 2017 in Augustfehn, in unserer Gemeinde, bei dir und bei mir. Wenn wir ins neue Jahr starten, dann erinnert uns die Jahreslosung daran, dass auch wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass unsere Herzen steinern werden. Auch wenn es da nicht steht, aber das ist da gemeint. Unsere Herzen können steinern werden. Gott hat angefangen, seine Zusage aus diesem Vers zu erfüllen. Er hat das vor 2000 Jahren angefangen. 500 Jahre, nachdem er diese Worte gesprochen hat. Jesus hat mit seinem Tod den Weg dafür bereitet, dass diese Zusage erfüllt wird. Und der Heilige Geist, der uns geschenkt wurde an Pfingsten, ist derjenige, der uns das neue Herz schenkt, der es weich macht, der es offen macht für das Wirken Gottes. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir das annehmen, was Jesus uns geschenkt hat, durch seinen Tod und durch die Auferstehung an Golgatha. Noch aber bewegen wir uns in einer Zwischenzeit. Wir sind losgegangen, aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Das gilt für jeden von uns. Auf diesem Weg stehen wir immer wieder in der Gefahr, dass unser Herz versteinert. Immer dann, wenn wir wieder anfangen, unsere eigenen Wege zu gehen, wenn wir anfangen, die Schotten dicht zu machen, wenn wir aufhören, uns von Gott ermahnen zu lassen, wenn wir es nicht zulassen, dass er in unser Leben hineinspricht, wenn wir es nicht zulassen, dass er uns auch manchmal auf die wunden Stellen im Leben den Finger legt, dann fängt unser Herz an, steinern zu werden. Gleichzeitig arbeitet der Geist Gottes immer wieder an uns. Und er arbeitet daran, dass unser Herz weich bleibt, dass unser Herz offen bleibt für Gott, für Gottes Gnade, für Gottes Segen, für Gottes Wege, für Gottes Willen in unserem Leben. Und dass wir auch bereit sind, seinen Willen in unserem Leben umzusetzen. Wir sind in dieser Zwischenzeit. Wir haben ein neues Herz, aber wir stehen immer noch in der Gefahr, dass es wieder steinern wird. Und wir müssen den Geist in uns wirken lassen, dass unser Herz weich bleibt, dass es ein fleischernes, ein lebendiges, ein schlagendes, ein von Gott erfülltes Herz bleibt. Und damit sind wir beim zweiten Teil des Gottesdienstes. Denn die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Gott in unserem Leben wirklich das umsetzen kann, nämlich uns ein neues Herz zu schenken, einen neuen Geist zu geben, dass das uns erhalten bleibt, was wir haben, was uns schon geschenkt worden ist, damit das geschieht, müssen zwei Sachen erfüllt sein. Erstens, wir müssen verstehen, dass wir in der Gefahr stehen, dass unser Herz versteinert wird. Vielleicht müssen wir sogar einsehen, dass es das schon angefangen hat zu tun. Unser Herz angucken, abklopfen, ist das noch weich oder ist das schon hart? Bin ich noch offen? Bin ich noch mit Leben erfüllt? Oder fange ich an, dass ich steinern werde, mich abschotte, mich isoliere von Gottes Wegen? Diesen Schritt nennt die Bibel Einsicht und Buße. Überhaupt nicht populär in unserer Zeit. Will keiner haben. Keiner möchte Einsicht und Buße. Weil das bedeutet, dass ich auf mich selbst schaue. Und dass ich eingestehe, dass nicht alles gut in meinem Leben läuft. Das möchte heute keiner. Aber biblisch gesehen ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass unser Herz weich bleibt. Und das Zweite ist, wir müssen uns Gott ausliefern. Wir nehmen uns selbst aus der Mitte des Lebens heraus und geben ihm den Platz, der ihm zusteht, als die Sonne unseres Lebens. Und wir geben uns ihm ganz hin, dass wir seinen Wegen und seinem Willen folgen wollen. Biblisch gesehen nennt man das Hingabe und Heiligung. Es gibt keine Hingabe und Heiligung ohne Buße. Und die Buße ist der erste Schritt hin zur Hingabe und Heiligung. Und sie ist das Ziel, dass wir uns Gott ganz hingeben. Und das wollen wir jetzt tun. Nämlich in einer Gebetszeit, in der beides seinen Platz finden soll. Wir wollen Buße und Einsicht zeigen und wir wollen uns hingeben und uns Gott heiligen, ausliefern, ganz hergeben, damit er unser Leben nehmen kann und dass er unserem Leben wirkliches Leben schenkt, sein Leben, sein neues Herz, seinen neuen Geist, der über diesem Jahr stehen soll. Lasst uns jetzt eine Zeit des Gebets haben und das darf auch eine Zeit sein, wo wir auch Stille aushalten, wo wir ruhig beten dürfen. Lass uns aber auch eine Zeit haben, wo vielleicht Einzelne oder viele auch bereit sind, das ganz offen und laut zu sagen. Und wir dann alle zusammen auch nach jedem solcher Gebete ein lautes Amen dazu geben. Amen bedeutet, so ist es. Das, was du sagst, stimmt. Und wir das übernehmen das auch für unser eigenes Leben. Und wir nehmen Anteil an uns, an dem, was in unserer Gemeinde passiert. Lass uns eine Zeit des Gebets haben mit Einsicht und Buße und Hingabe und Heiligung. Und ich werde diese Gebetszeit abschließen.